Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Jule Reimer. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD und Bundesentwicklungsminister Gerd Müller wollen mit einem Lieferkettengesetz große deutsche Unternehmen dafür haftbar machen, wenn sie Ausbeutung und Umweltverschmutzung durch ihre ausländischen Zulieferer billigend in Kauf nehmen. Together for Forest, ein Bündnis aus diversen Umweltorganisationen, darunter Greenpeace, der WWF und die Tropenwaldstiftung Euroverde, gehen noch weiter. Sie setzen sich auf EU-Ebene für ein spezielles Gesetz für entwaldungsfreie Lieferketten ein. Was das bewirken könnte, dazu gleich ein Interview mit der Stiftungsvorständin von Euroverde, Martina Schaub. Und unsere weiteren Themen: auf EU-Ebene wurden gestern Entscheidungen über die Fahrgastrechte beim Bahnfahren getroffen, die Verbraucherschützer kritisieren. Brände, Fluten, Stürme. Wir berichten, wie die Klimaerwärmung im US-Wahlkampf behandelt wird. Wer menstruiert, produziert häufig Müllberge. Wir stellen Alternativen zu Binden und Tampons vor. Und im Verbrauchertipp erfahren Sie, wie Sie den Garten winterfest machen. Bloß nicht zu viel schneiden. Bahnfahren soll eigentlich attraktiver werden, dem Klimaschutz zuliebe, und das wird auch dringend nötig sein, wenn die Europäische Union tatsächlich das selbstgesteckte Ziel schaffen will, im Jahr 2050 der erste CO2-neutrale Wirtschaftsraum weltweit zu werden. Allerdings, so meinen nicht nur Verbraucherschützer, hat gestern eine Entscheidung auf EU-Ebene in Brüssel eher das Gegenteil bewirkt. Von dort Stefan Überbach.
Erdbeben, Orkane, Waldbrände oder eine Pandemie, das alles gilt als höhere Gewalt. Ist der Zug also zu spät, weil es zu heftig stürmt oder schneit, weil Bäume umgeknickt sind oder eine Seuche den Verkehr behindert, dann sind Bahnunternehmen von ihrer Entschädigungspflicht befreit und die Fahrgäste gehen bei Verspätungen leer aus. Das Europaparlament wollte diese Klausel zwar verhindern, konnte sich aber nicht gegen die europäischen Verkehrsminister durchsetzen. Die hatten sich dafür stark gemacht, die Regelungen bei der Bahn an die etwa der Fluggesellschaften anzugleichen. Auch mit ihrer Forderung nach deutlich höheren Entschädigungen sind die Abgeordneten gescheitert. Erstattet werden soll bei einer Verspätung von einer Stunde ein Viertel des Ticketpreises, bei mehr als zwei Stunden die Hälfte, so wie es bei der Deutschen Bahn bereits gilt. Dafür sollen in Schnell- und Fernzügen Fahrräder in Zukunft grundsätzlich mitgenommen werden dürfen. Außerdem müssen die Bahnunternehmen Fahrgästen mit Behinderungen eine bessere Betreuung anbieten. Die grüne Europaabgeordnete d'Epernay-Grunenberg zeigt sich enttäuscht. Die Regelung zur höheren Gewalt sei ein klarer Rückschritt beim Verbraucherschutz. Der CSU-Politiker Ferber spricht von einer verpassten Chance, das Bahnfahren attraktiver zu machen. Die Einigung muss jetzt noch vom Europaparlament und dem Rat der Mitgliedstaaten bestätigt werden. Bis sich für die Bahnkunden spürbar etwas ändert, wird es also noch etwas dauern.
Stefan Überbach über mehr Schatten als Licht bei den geplanten Bahnfahrgastrechten. Nach einer Umfrage der Meinungsforscher des Pew Research Centers zufolge sind 65% der US-Amerikaner der Ansicht, die Trump-Regierung unternehme zu wenig, um die schwerwiegenden Folgen der Klimaerwärmung zu bekämpfen. Wie sich das im Wahlkampf auswirkt, aus Washington Sebastian Hesse.
Dieses Stimmungsbild hält auch Samantha Gross, die bei der Washingtoner Denkfabrik Brookings für Energie- und Klimapolitik zuständig ist, für zutreffend.
I think climate change has gone from being something that we worry about taking care of the earth for our grandchildren to something that concerns us right now.
Der Klimawandel werde nicht mehr als etwas angesehen, was erst die Enkelkinder betreffen könnte, sondern etwas, was jetzt bereits spürbare Auswirkungen auf alle hat. Im Westen der USA brennen die Wälder in einem nie gekannten Ausmaß und im Südosten stehen ständig die Städte nach immer verheerenderen Wirbelstürmen unter Wasser. Präsident Trump jedoch spielt die Brisanz gerne herunter, wie kürzlich erst bei einem Besuch im kalifornischen Waldbrandgebiet.
It'll start getting cooler. You just watch.
I wish science agreed with you.
I don't think science knows, actually.
Es wird schon kühler werden, warten Sie es nur ab, sagt der Präsident. Und ein Vertreter der Landesregierung kontert, er wünschte, die Wissenschaft würde das auch so sehen. Die Wissenschaft weiß es nicht, sagt Trump.
If you look at the Paris Accord, it was a disaster from our standpoint. And people are actually very happy about what's going on, because our businesses are doing well.
Das Pariser Abkommen sei ein Desaster gewesen, so Trump, jetzt erst wieder bei der ersten Fernsehdebatte. Viele Leute seien glücklich über den amerikanischen Austritt, weil es so den Unternehmen besser gehe. Immer wieder schwächt Trump Umweltmaßnahmen mit dem Argument ab, sie seien Jobkiller. Samantha Gross von Brookings hält dagegen.
You know, the problem is I think what they do is they look at the jobs that might be eliminated.
Trump und seine Parteifreunde würden nur auf die Jobs schauen, die durch verschärfte Klimaauflagen wegfallen, etwa in der Kohlebranche, aber nie auf all die Arbeitsplätze, die stattdessen entstehen. Ein solches grünes Beschäftigungsprogramm stellt Joe Biden in Aussicht.
We can get to net zero in terms of energy production by 2035.
Bis 2035 könnten die USA klimaneutral sein, den Treibhausgasausstoß auf null gesenkt haben, verspricht Biden. Millionen neuer Jobs würden so entstehen. Die Investition in den erforderlichen Strukturwandel würde sich rechnen.
We spend billions of dollars now, billions of dollars on floods.
Wir zahlen doch jetzt schon Milliarden an Dollar für die Katastrophenbekämpfung, macht Biden die Gegenrechnung auf und will Milliarden in energieeffiziente Häuser und emissionsfreie Fahrzeuge stecken. Trump dagegen setzt mit dem Jobargument weiter auf fossile Brennstoffe. Samantha Gross von Brookings glaubt, das werde sich erst ändern, wenn mehr republikanische Wähler Druck auf ihre Abgeordneten ausüben.
Aus Washington, Sebastian Hesse. Ein roter und ein schwarzer Politiker aus Bayern haben sich verbündet. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, und Bundesentwicklungsminister Gerd Müller von der CSU wollen mit einem Lieferkettengesetz große deutsche Unternehmen dafür haftbar machen, wenn sie Ausbeutung und Umweltverschmutzung durch ihre ausländischen Zulieferer billigend in Kauf nehmen. Aber dieser Gesetzentwurf schafft es bislang nicht bis zur Abstimmung unter Merkels Regierungsmannschaft, weil Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU bemängelt, damit könnten Betroffene dann deutsche Unternehmen vor Gericht zur Rechenschaft ziehen. Angesichts der Amazonasbrände in Brasilien war Entwicklungsminister Müller im Juli hier im Deutschlandfunk sogar noch weitergegangen. Er pocht auf ein Gesetz über entwaldungsfreie Lieferketten. Das fordert auch Together for Forests, ein Bündnis aus verschiedenen Umweltorganisationen. Ja, würden denn dann diese Organisationen auch den Abschluss des geplanten EU-Freihandelsabkommens mit den lateinamerikanischen Mercosur-Staaten unterstützen? Das wollte ich kurz vor dieser Sendung von Martina Schaub wissen. Sie ist Stiftungsvorständin bei Oro Verde, der Tropenwaldstiftung.
Ja, genau das möchten wir natürlich nicht. Und das sind ja auch zwei verschiedene Prozesse, die da parallel gerade laufen. Das Gesetz zu entwaldungsfreien Lieferketten, das ist etwas, was sich die EU-Kommission im letzten Jahr vorgenommen hat, was sie vorantreiben möchte. Und da nutzen wir jetzt die Chance, dass die Kommission da eine Konsultation losgetreten hat, sind da aufgesprungen, um über die Konsultation eben möglichst viele Menschen EU-weit dazu zu bewegen, sich für ein sehr starkes Gesetz auszusprechen.
Was hieße denn entwaldungsfreie Lieferkette praktisch, vielleicht mal gezeigt am Beispiel eines Produktes?
Wir können uns mal die Milch vornehmen. Das kauft jeder, das braucht jeder. Wenn ich die Milch angucke, dann gibt es da natürlich die Kuh, die die Milch gibt, und danach wird die Milch noch weiterverarbeitet, haltbarer gemacht, dann verpackt und transportiert, bis wir sie im Regal im Supermarkt haben. Bevor die Kühe die Milch geben, müssen die aber auch was fressen. Und dieser gesamte Prozess vom Futteranbau bis zu uns im Supermarktregal, das ist die Lieferkette der Milch. Und wenn ich da jetzt mir was Entwaldungsfreies wünschen dürfte, dann müsste das konkret heißen, dass das Eiweißfutter, was die Kuh zu fressen bekommt, eben nicht von Soja stammt. Weil Soja, das wissen viele inzwischen, glaube ich, auch viele Bürgerinnen und Bürger, meist auf gerodeten Flächen, zum Beispiel in Brasilien, angebaut wird. Und auf diesen Flächen hat zuvor tropischer Regenwald gestanden. Das heißt, in dem Sinne ist die Milch also nicht entwaldungsfrei, weil ihre Lieferkette mit dazu beiträgt, dass Tropenwald zerstört worden ist.
Sie erwähnten bereits, dass die EU-Kommission eine Bürgerbefragung initialisiert hat. Da sind Bürger eingebunden, aber auch vor allen Dingen Verbände, Lobbyverbände, die Umweltverbände, die Hersteller, die Nutzer dieser Produkte aus dem Regenwald. Welche Fragen werden da gestellt?
Das ist ganz unterschiedlich. Also da gibt es einen Bereich, der dreht sich um das Thema Entwaldung und Waldschädigung allgemein, Fragen zum Ausmaß der Probleme, zu den Ursachen von Entwaldung und Waldschädigung und so weiter. Dann gibt es einen Bereich, der befasst sich mit der Verwaltungsebene, also welche Verwaltungsebene soll zuständig sein für die Bekämpfung von Entwaldung, die mit dem Konsum in der EU zusammenhängt. Und dann gibt es auch noch einen Komplex, der sich um die Art und den Umfang zu potenziellen Maßnahmen zur Reduzierung von diesem ökologischen Fußabdruck sozusagen bezogen auf Waldschädigung befasst. Und das sind dann Vorschläge, sowohl legislative als auch nicht legislative politische Optionen. Und da haben die Menschen, die an der Befragung teilnehmen, größtenteils im Multiple-Choice-Verfahren eben die Möglichkeit, verschiedene Grade und verschiedene Variationen von Antworten anzuklicken, haben auch die Möglichkeit, freie Antworten zu geben und eben noch konkret ihre Meinung dazu, den einzelnen Komplexen zu äußern. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben von unserem Bündnis Together for Forests, in dem inzwischen 130 zivilgesellschaftliche Organisationen europaweit verbunden sind, wir haben uns diese Fragen vorgenommen und haben die schon so vorausgefüllt, die Antworten, dass jeweils mit der Antwort die größtmögliche gesetzliche Verbindlichkeit für entwaldungsfreie Lieferketten verbunden ist. Und wenn man eben über unsere Website jetzt auch von Oro Verde geht, um sich an dieser Konsultation zu beteiligen, dann findet man schon jeweils die Antwort zu jeder Frage angekreuzt, die eben das stärkstmögliche Gesetz in der EU dann zur Folge hätte.
In den USA wurde unter Obama ein Gesetz entlassen, das den Import von Coltan, wichtiges Produkt für die Herstellung von Handys, Smartphones, davon abhängig machte, dass die Ware, wenn sie aus dem Kongo kam, aus zertifizierten Minen, nicht aus Konfliktregionen stammte. Dabei wurde beklagt, dass das vor allen Dingen gegen kleine Unternehmen nach hinten losging. Sehen Sie die Gefahr auch bei so einem Lieferkettengesetz, also für entwaldungsfreie Lieferketten?
Nee, sehe ich nicht. Also das eine war ja, dass beklagt wurde, dass es kleine und mittlere Unternehmen betrifft. Es ging aber auch darum, dass es tatsächlich die Kleinschürferinnen und Kleinschürfer in den Regionen, wo das Coltan aus der Erde geholt wird, dass die davon betroffen sind. Das ist ja eigentlich ganz egal, ob es um große oder kleine Unternehmen geht. Wenn wir eine Transparenz haben, das heißt, wenn wir ganz genau nachvollziehen können, wo der Rohstoff, egal ob es jetzt um ein entwaldungsfreies Produkt geht oder das Coltan, also wo der Rohstoff herkommt, dann haben wir für alle Unternehmen, ob groß oder klein, sogenanntes Level Playing Field. Also dann gibt es ja keine Vorteile mehr für Große gegenüber den Kleinen und damit ist das eigentlich überhaupt kein Argument mehr.
Naja, eine Zertifizierung ist aufwendig, kann auch teuer sein.
Das stimmt, eine Zertifizierung ist aufwendig. Deshalb ist es ja auch so, dass wir mit Together for Forests eine gesetzliche Rahmensetzung fordern, weil wir, ich meine, es gibt inzwischen über 3 bis 4 Jahrzehnte in allen möglichen Bereichen Erfahrungen zu Zertifizierungen, zu freiwilligen Selbstverpflichtungen und aus unserer Sicht kann das natürlich ein wichtiger Schritt sein auf dem Weg dahin, mehr Nachhaltigkeit in diese ganzen wirtschaftlichen Prozesse reinzubekommen. Letztendlich was Verbindliches, was dann hinterher auch sanktionsverpflichtet ist, geht aber nur über gesetzliche Regelungen.
Könnten Sie sich vorstellen, wenn es dann ein solches Gesetz über entwaldungsfreie Lieferketten in der Europäischen Union gäbe, den Mercosur-Vertrag gut zu heißen?
Das hat ja damit gar nicht unbedingt direkt was zu tun. Beim Mercosur-Vertrag geht es ja darum, dass es Handelserleichterungen geben sollen zwischen zum Beispiel Argentinien, Brasilien, Paraguay, aber auch noch anderen Ländern und der EU. Und das würde ja, also höchstwahrscheinlich natürlich, zu einer Zunahme des Imports von Agrarprodukten auch aus Brasilien führen und damit eben zur Abholzung des Regenwaldes beitragen, weil es rentabel wäre. Und in den Verhandlungen zu dem Vertrag gibt es ja auch Verpflichtungen zur Einhaltung von Umweltstandards und Bekämpfung von Entwaldung. Aber da ist halt nichts eindeutig sanktions- oder kontrollbewehrt. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass durch so ein Lieferkettengesetz, dass das einen Einfluss darauf hätte, wie das Mercosur-Abkommen hinterher verhandelt oder verabschiedet werden könnte. Im Übrigen ist es ja auch so, dass schon einige EU-Länder, also zum Beispiel Österreich, Frankreich oder auch Irland, angekündigt haben, dass sie auf jeden Fall ihr Veto einlegen würden, wenn es um das Mercosur-Abkommen geht. Das ist aus meiner Sicht aktuell auch erstmal so ein Stück weit vom Tisch.
Martina Schaub von der Tropenwaldstiftung Oro Verde fordert ein Gesetz über entwaldungsfreie Lieferketten, das übrigens nicht nur für Regenwälder gelten soll. Wir haben das Interview vor der Sendung aufgezeichnet. Ein Menstruationszyklus dauert im Schnitt 28 Jahre. Frauen und Menschen, die menstruieren, betrifft es rund 40 Jahre. Und in diesen circa 40 Jahren hat die Entscheidung für Tampons, Binden und andere Lösungen Auswirkungen auf das Wohlbefinden und auf die Höhe der Müllberge. Helene Nikita Schreider hat sich deshalb für uns auf dem Markt für Menstruationsprodukte umgeschaut.
80% der Frauen in Deutschland entscheiden sich während ihrer Periode laut einer Forsa-Umfrage für klassische Wegwerfprodukte wie Tampons und Binden. Je nach Verbrauch macht das pro Kopf bis zu 17.000 Tampons oder Einmalbinden, die benutzt werden. Ein ganz schön großer Haufen Müll. Dabei gibt es inzwischen nachhaltige Produkte, die nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch den Geldbeutel und die Vagina. Eine der inzwischen bekanntesten Alternativen ist die Menstruationstasse. Das ist ein kleiner Behälter aus medizinischem Silikon, den man beim Einführen in die Vagina zusammenfalten muss. Wenn die Tasse richtig sitzt, bildet sie ein Vakuum und fängt das Blut auf. Viele sind bei der Tasse noch etwas zögerlich, denn sie auf öffentlichen Toiletten zu reinigen scheint nicht so einfach. Schließlich sollte man sie am besten am Waschbecken unter dem Wasserstrahl auswaschen, wenn sie voll ist. Man kann sich aber auch einen anderen Strahl zunutze machen, der sogar steril ist, weiß Gynäkologin Ursula Windemuth.
Der Tipp, nicht als unbedingt einen Erststrahl zu nehmen, wo häufig von der Haut noch Keime mit drin sind, ist sicherlich sinnvoll, aber Urin, wenn er aus der Blase kommt, wenn ich keine Blasenentzündung habe, ist im Grunde ist steril, der ist sauber.
Den eigenen Urin zu benutzen, um seine Menstruationstasse zu reinigen, kostet vermutlich anfangs etwas Überwindung, ist aber praktisch und unbedenklich. In fast allen Drogerien gibt es die Tassen bereits. Sie kosten zwischen 10 und 20 Euro. Neben der Tasse sind auch kleine Menstruationsschwämmchen eine Alternative. Sie werden aus Naturschwamm gewonnen, der an der levantinischen Küste im Ostmittelmeer wächst. Deswegen werden sie manchmal auch Levantinerschwämme genannt. Die Schwämmchen lassen sich am besten in einer Mischung aus Essig und Wasser desinfizieren. Schwämmchensets mit mehreren kleinen Schwämmen kosten zwischen 15 und 25 Euro. Taina Engineer ist Gesundheitsberaterin beim Feministischen Frauengesundheitszentrum in Berlin und sieht im Schwamm einen klaren Vorteil zum Tampon.
Der Vorteil ist, dass der im Gegensatz zum Tampon das Blut wirklich nur auffängt und nicht aufsaugt. Ein Tampon hat halt wirklich sehr viele Stoffe drin, die einfach auch die natürliche Flüssigkeit der Vagina aufsaugen, was dann zu Scheidentrockenheit führen kann oder auch Vaginalinfektionen begünstigen kann. Da ist der Schwamm klar im Vorteil.
Dennoch haben viele Frauen sowohl beim Schwamm als auch bei der Menstruationstasse Angst, dass sie die Produkte nicht mehr aus ihrer Vagina herausbekommen. Taina Engineer gibt Entwarnung.
Es kann nichts in der Vagina verloren gehen. Da verschwindet nichts im Körper. Es gibt immer eine Möglichkeit, das zurückzuholen. Und dann ist es total Übungssache. Also mit dem Schwämmchen funktioniert das wirklich gut, einfach in die Hocke zu gehen, den Beckenboden so ein bisschen anzuspannen, so ein bisschen zu drücken und dann mit zwei Fingern Mittel und Zeige Finger in die Vagina zu gehen. Ich nenne das die sogenannte Pinzettentechnik und dann so ein bisschen rumfriemeln und dann kriegt man es eigentlich zu packen und kann es rausziehen.
Diese Methode lässt sich auch auf die Menstruationstasse anwenden. Immer mehr Firmen stellen inzwischen auch Menstruationsunterwäsche her. Die Unterhosen sehen auf den ersten Blick recht normal aus. Meist sind sie schwarz und manche haben sogar einen Saum aus Spitze. Im Schrittbereich der Unterwäsche sind mehrere Schichten saugstarker Einlagen eingenäht. Die erste Schicht leitet das Blut in die innere Schicht ab und bleibt dabei trocken, damit im Schritt kein unangenehmes Nässegefühl entsteht. Die mittlere Schicht fungiert als Flüssigkeitsspeicher und die äußere Schicht ist eine flüssigkeitsundurchlässige Membran, die Flecken auf der Kleidung vermeiden soll. Manche Menstruationsunterhosen enthalten Stoffe, die Keime und Gerüche abtöten sollen, jedoch gesundheitsschädlich und reizend sein können. Beim Kauf solcher Wäsche sollte man also unbedingt darauf achten, dass sie keine Biozide oder Silberchlorid enthalten. Mit 25 bis 50 Euro sind die Unterhosen auch nicht ganz billig. Schließlich braucht man mindestens 3 bis 4 Unterhosen pro Periode.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Wenn der Sommer geht und die Blätter sich verfärben, wird es in vielen Gärten nochmal richtig hektisch, denn dann beginnen Hobbygärtner und Gärtnerinnen damit, ihre grünen Oasen winterfest zu machen. Empfehlung dazu im Verbrauchertipp von Peter Dickmeier.
Wenn der Herbst sichtbar wird, wird in den meisten Gärten damit begonnen, das grüne Refugium winterfest zu machen. Oft viel zu früh, sagt Gartengestalter und Landschaftsbauer Florian Weiß.
Es gibt ein paar Dinge, die schneidet man sowieso nicht runter. So ein kleines Beispiel vielleicht. Sommerflieder, Buddleia schneidet man erst im späten Februar, der erfriert sonst. Forsythien kennt jeder, schneidet man jetzt auch nicht, der schneide ich alle Blüten ab vom März. Alle Sachen, die sehr frostempfindlich sind, schneide ich Ende Februar, wenn der harte Winter vorbei ist.
Denn das alte Laubwerk dient den Pflanzen als Kälteschutz. Auch am Boden, wo seine Zersetzungsprodukte zusätzlich auch noch für Nahrung sorgen. Natürlich sollen Obst und Gemüse abgeerntet und die Beete auf die nächste Aussaat vorbereitet werden. Aber was den Schnitt angeht, sollte man sich im Vorfeld genau erkundigen, an welche Pflanzen man die Schere ansetzen darf und an welche besser noch nicht.
Pflanzen, die ich auch nutze, Kräuter oder Stauden, die im Sommer sehr stark geblüht haben, würde ich jetzt noch nicht runterschneiden.
Sie holen sich nämlich noch die restliche Energie aus den verblühten Teilen zurück in die Mutterpflanze. Dafür kann man aber schon jetzt damit beginnen, den Rasen aufs Überwintern vorzubereiten.
Ich sag meinen Kunden immer, sie sollen den Rasen auf 4 cm mähen und wenn sie am 1. Dezember merken, der ist höher, nochmal mähen. Also wenn kein Schnee liegt natürlich. Ne? Der Rasen bekommt Schneeschimmel. Und dieser Schneeschimmel, den kriegt er nur dann, wenn er zu hoch in den Winter geht.
Man kann also den Rasen vertikutieren und schneiden, solange er wächst. Irgendwann stellt er das Wachstum ein. Und erst wenn es im Frühjahr wenigstens 200 Stunden über 8 Grad waren, beginnt der Rasen wieder zu wachsen. Der Gartenprofi empfiehlt auch, nicht immer sofort den Grünschnitt und das Laub wegzuräumen, da auch hier wichtige Nährstoffe drinstecken. Das weiß auch der Vorsitzende der Kleingartenanlage Birkerhof in Bergisch Gladbach, Boris Dieko. Der Gartenfreund bestätigt, dass penible Ordnung und Natur nicht immer zusammenpassen. Schließlich ist man, auch wenn man derjenige ist, der die Pacht bezahlt, nicht der Einzige, der den Garten nutzt.
Ich habe Wühlmäuse im Garten, ja klar. Aber ich habe eben auch Eidechsen und ich habe alles Mögliche irgendwo. Und dann nächtet da ein Igel und dann habe ich da auch eine Meise. Und dann habe ich hinterm Haus, hinterm Schuppen, merkwürdigerweise gehen da immer wieder eine Amsel rein, die dann ihre Jungen da reinschmeißt dabei. Ja, wenn das alles schickimicki wäre, würden die da nicht hingehen. Das muss auch mal so ein bisschen urig sein, ein bisschen wild sein, ein bisschen unaufgeräumt, damit das alles so seinen Platz und seine Zeit hat.
Und so ist es auch ein bisschen eine Glaubensfrage, ob man seinen Garten mit der Nagelschere pflegen möchte oder der Natur freien Lauf lässt, wenigstens ein bisschen. Schließlich gibt es Pflanzen schon länger als Gartenfachmärkte. Sie müssten das mit dem Überwintern also eigentlich auch alleine hinbekommen. Deshalb rät Florian Weiß zu Gelassenheit und Augenmaß.
Ich fange jetzt gar nicht an, im Herbst da irgendwie dran rumzuschnibbeln. Das ist eine Verschlimmbesserung.
Oder wie es der Hobbygärtner sagt.
Aber ansonsten kann man viel lassen.
Der Verbrauchertipp von Peter Dickmeier. Trumps Corona-Infektion macht die Börse nervös. Mehr dazu in den Informationen am Mittag ab 12:10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.